Halte, was du hast, ist das Thema dieser Tage vom Festhalten, Durchhalten und Aushalten. Und heute Abend das Thema Haltlos heißt maßlos. Und dafür haben wir einen Bibelabschnitt aus Johannes 4. Wir lesen und hören von Vers 3 bis 26. Johannes 4, 3 bis 26. Und Jesus verließ Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und der gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, und wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass wir heute Abend hier zusammen sein dürfen. Dass du uns diese Tage schenkst, dass du uns in dieser Weise begegnen willst, dass auch in unserem Leben lebendiges Wasser entsteht, das in das ewige Leben quillt. Und wir dürfen dich bitten, dass du uns dieses lebendige Wasser schenkst, es auch lebendig sein lässt in diesen Tagen, dass du uns selbst begegnest in deinem Wort, uns ansprichst, an uns wirkst und handelst, so wie es für uns nötig ist. Dass du auch in unserem Leben der eine Prophet bist, der das sagt, was wir nötig haben. Und wir wollen das lernen, nicht nur mit unseren Lippen anzubeten und dich zu ehren, nicht nur im Singen, sondern dass wir im Geist und in der Wahrheit dich ehren und anbeten und dich fassen können. Hab herzlichen Dank, dass du dazu da bist, uns begegnen willst und uns auch diesen Abend schenkst. Wir bitten dich jetzt, dass du mitten unter uns bist, dass du uns segnest, dass du deinen Boten segnest unter uns. Lass uns reden und hören, wie es gut ist. Wir ehren dich darüber. Amen.
Vielleicht hat der eine oder andere, der aufmerksam zugehört hat, auch sich gefragt, was hat diese Geschichte eigentlich mit diesem Thema von haltlos und kraftlos und maßlos zu tun? Ich gebe zu, dass ich das Gesamtthema von dem Halt erst hinterher versucht, eine Verbindung zu dieser Bibelstelle, zu dieser Predigt auch zu schaffen. Und ich fand, das passt eigentlich sehr gut, weil hier von dieser Frau die Rede ist, die keinen Halt in ihrem Leben hatte und deshalb maßlos war mit ihren 5 Männern. Und der 6. war auch da gerade schon zugange. Also maßlos. Sie hatte Sehnsucht nach etwas, was ihr Leben ausfüllt, nach Liebe, nach Freude und Vergnügungen und so weiter und war darin maßlos geworden, weil ihr der Halt fehlte. Und umgekehrt, sie findet den Halt und damit auch das Maß für ihr Leben. Dazu also diese Geschichte. Ich war schon mal da, wo diese Geschichte gespielt hat. Ich habe eine Reise nach Israel gemacht und mit einer Reisegruppe und da führte unser Reiseführer uns hier zu diesem Jakobsbrunnen, der nicht allen Touristen gezeigt wird, aber wir hatten einen, der da sehr geschickt war und der Wert darauf legte, dass wir alle wichtigen biblischen Stellen auch kennenlernten. Und da kamen wir an diesen Jakobsbrunnen, war eine etwas wüste Gegend, da war nicht viel los. Da saß ein alter Araber in einem etwas schmutzigen Bonus, oder wie nennt man diese langen Gewänder da, und hatte an einem Bindfaden einen Blechbecher, der war schon etwas verbeult und sah auch nicht so ganz sauber aus, und ließ den in diesen Jakobsbrunnen hinunter und schöpfte damit Wasser. Weit unten, ein langer Bindfaden runter, und bot uns dann dieses Wasser zum Trinken an. Rechne natürlich mit einem kleinen Trinkgeld dazu. Und unter anderen Umständen hätte ich wahrscheinlich da jetzt nicht so gerne draus getrunken. Aber wegen dieser Besonderheit, dass das nur der Jakobsbrunnen war, dachte ich, das musst du jetzt auch probieren. War auch gut, das Wasser schmeckte sehr köstlich und auch sehr kühl und frisch. Lebendiges Wasser. Irgendjemand hat mal, das habe ich gelesen, gesagt, warum ist hier in diesem Zusammenhang mit dem Brunnen immer vom lebendigen Wasser die Rede? Natürlich im übertragenen Sinne, das, was Jesus damit meint, das ist ganz klar, dass es da um lebendiges Wasser geht. Aber dieses konkrete Wasser in dem Brunnen, das soll deutlich machen, dass es hier nicht eine Zisterne ist, also wo Wasser aus dem Grundwasser sich sammelt in einem Loch, das man gegraben hat, und dann ist das stehendes Wasser und wird dann herausgeholt. Gab es ja viel damals auch. Sondern es ist lebendiges, also bewegtes Wasser, also ein unterirdischer Wasserfluss, ein Bächlein, ein Rinnsal. Und dieses Wasser konnte man da nun herausholen. An diesem Jakobsbrunnen lässt sich Jesus nieder. Ich will nicht die ganze Geschichte im Einzelnen erläutern, aber auf einige Dinge besonders eingehen. Und seine Jünger gehen in die Stadt, um Speisen zu kaufen. Er sitzt da alleine, hat Durst und da kommt diese Frau. Wahrscheinlich, weil sie so moralisch aus dem Rahmen gefallen ist, wollte sie zu dieser Mittagshitze dahin gehen, wo kein anderer kam. Denn man holte ja Wasser nicht gerade in der Mitte des Tages, wenn es furchtbar heiß war, sondern am Abend. Wir kennen das an verschiedenen anderen Stellen, zum Beispiel wie der Knecht Jakobs die für Isaak die Braut Rebekka sucht. Und so, da sieht man das. Das war so üblich, dass die Frauen und die Mädchen abends, wenn es langsam kühler geworden war, oder vielleicht auch morgens, weiß ich nicht so genau, zum Brunnen kamen, um Wasser zu holen. Die Frau kam aber nun in der größten Tageshitze, weil sie sich vielleicht schämte vor den anderen Leuten. Das war zu ihrem Guten. Sie trifft Jesus, der also durch Samaria reisen musste, heißt es hier. Er musste nicht im normal üblichen Sinne, sondern wenn einer, ein Jude, ein frommer Jude von Galiläa nach Judäa reisen wollte, ging er nicht durch Samaria. Das war zwar die gerade Linie, aber man hatte eben mit den Samaritern nicht viel zu tun. Dann ging man in die Jordanebene hinunter, im Jordan entlang, und dann ging man nach Jerusalem hinauf oder wo immer man in Judäa hin wollte. Also die ganz Frommen, die gingen da nicht durch. Und dazu ist vielleicht wichtig, ein bisschen zu verstehen, was das bedeutet, diese Bemerkung hier, die Juden haben nichts gemein mit den Samaritern. Was waren denn das für Leute, diese Samariter? Nun, man kann das im 2. Könige 17 nachlesen. Wenn Sie heute Abend mal nicht wissen, was Sie machen sollen, können Sie da noch mal reinschauen, 2. Könige 17. Da wird das berichtet, dass also das Nordreich Israel erobert worden ist und von Ninive, von den Assyrern. Die wurden weggeführt und andere Leute wurden an diese Stelle gesetzt. Das war so ein politisches Prinzip damals, damit es keinen Aufruhr gab, wenn die fremden Leute dahingesetzt wurden und die aus diesem Land woanders hingebracht wurden, möglichst noch zerstreut, wie es auch später in den anderen Juden ja gegangen ist, dann können die sich nicht so leicht wieder zusammenschließen, eine neue Revolution machen. Man konnte sich also besser beherrschen. Nun saßen also fremde Leute da in diesem Land und vermischten sich sicher mit ein paar Resten von den Juden, die da noch lebten. Und dann wird da berichtet, dass da wilde Tiere waren, Krankheiten vielleicht und was, da ging es ihnen irgendwie schlecht. Und dann dachten sie, in dieser religiösen Vorstellung, die man damals so hatte, jede Region hat so ihren eigenen Gott. Also die Region, wo sie uns jetzt hingesetzt haben, dieses Land, muss sich auch irgendeinen Gott haben, weil wir den nicht kennen und ihm nicht dienen können. Deswegen straft dieser Gott uns mit Krankheiten und wilden Tieren. Und dann schickten sie und sagten, jemand soll von den Fachleuten da hierher kommen und uns unterrichten, was es mit diesem Gott auf sich hat, der hier dieses Land regiert, damit wir ihm dienen können. Wurden sie unterrichtet. Und da kam dann so eine gewisse Religiosität zustande, die ein bisschen gemischt war aus dem, was sie so als Heiden mitgebracht hatten und dem, was man da so ihnen beigebracht hatte. Und das war eben für die echten Juden viel zu ungenau, viel zu falsch. Also das waren noch keine Nachkommen Abrahams, jedenfalls nicht echte Nachkommen Abrahams. Also das waren keine richtigen Leute vom Volk Gottes. Deswegen wurden sie verachtet. Das war also nun dieses Land, wo Jesus durchging. Und er musste da durchgehen nach dem Plan Gottes, weil er diese Frau sprechen musste. Weil er hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hatte. Später lesen wir dann in den Evangelien und in der Apostelgeschichte, dass das Reich Gottes auch hier in Samaria verbreitet worden ist. Gib mir etwas zu trinken, bittet er diese Frau, um mit ihr ins Gespräch zu kommen. Es steht gar nicht da, ob sie ihm tatsächlich was zu trinken gab, aber es darf man wohl annehmen, dass er das getan hat. Wenn du mich bitten würdest, sagt Jesus, dann würde ich dir etwas geben, das viel mehr ist. Du könntest von mir etwas bekommen, das du nie wieder Durst hast. Das ist nun der zweite Schock für diese Frau. Der erste Schock war die, ja wie denn, du sprichst mit mir, erstens bist du ein Mann und ich eine Frau, das ist einfach unnötig, das macht man nicht, dass ein Mann eine fremde Frau einfach anspricht, und zweitens bist du ein Jude und ich Samariterin, also das passt überhaupt nicht zusammen, das hat sie schon mal geschockt. Und jetzt diese Bemerkung, ja was soll denn das, was soll sie damit anfangen, du willst mir etwas zu trinken geben, dass ich nie wieder Durst bekomme. Stellen Sie sich vor, Sie gehen irgendwo an der Tankstelle, und da kommt jemand und sagt, geben Sie mir mal ein bisschen von dem Benzin. Und die sagen, ja, wie komme ich dazu? Und dann sagt er, ja, wenn du mich bitten würdest, dann würde ich dir Benzin geben, dann brauchst du es nie wieder zu tanken, dein ganzes Leben lang. Also würden Sie auch sagen, da ist doch was nicht in Ordnung. Ne? Ich weiß nicht, ob die Frau gemerkt hat, dass da irgendwie eine Symbolik dahinter war, aber sie sagt nicht, du bist verrückt oder so ein Quatsch, höre ich mir nicht länger an, sondern sie fragt ernsthaft weiter. Also wahrscheinlich hat sie schon geahnt, dass es jetzt nicht nur um das normale Wasser geht, das man da aus dem Brunnen herausholt, sondern dass damit mehr gemeint ist. Kann man dem denn glauben? Und was sagt er mir? Was will er von mir? Es ist ein langes Gespräch, Sie haben das ja jetzt gerade gehört. Und wir wollen das nicht alles im Einzelnen aufrollen und jeder Einzelheit nachgehen. Das wäre sicher zu viel. Man kann sich das auch nicht alles merken. Damit es ein bisschen leichter fassbar und leichter zu merken ist, habe ich mir gedacht, ich illustriere das ein bisschen. Kriegen Sie keinen Schrecken? Ich habe einen Krug mitgebracht. So muss man sich das ungefähr vorstellen, dass sie also so einen Krug hatte, ne, die Frau, und dann den runterließ in den Brunnen und ihn unten vorlaufen ließ. Was passiert denn da? Ja. Und ließ ihn vorlaufen und zog ihn raus und dann konnte man davon trinken. Wenn Sie das jetzt gesehen haben, denke ich, können Sie sich das ein bisschen besser merken, wenn ich jetzt das Folgende in drei Teile teile. Erstens die Sache mit dem roten Faden, das ist der hier. Und zweitens die Sache mit dem Krug und drittens die Sache mit dem lebendigen Wasser. Die Sache mit dem roten Faden. Das Heil kommt von den Juden, sagt Jesus. Wie kommt er dazu? Die Frau fragt ihn, ja, was ist denn nun die Wahrheit? Ihr sagt, man soll in Jerusalem anbeten und wir beten hier auf diesem Berg Gerizim, so ist dieser Berg da. Das war von den ersten Juden, den Israeliten, die da eingewandert sind, damals auch schon so benutzt worden. Das hatte sich so weiter überliefert und die Samariter konnten nicht nach Jerusalem gehen und deswegen beteten sie an eben auf diesem Berg Gerizim mit ihrer etwas verunstalteten jüdischen Glauben. Was ist denn nun das Richtige? Wo muss man denn anbeten? Und dahinter steckt ja viel mehr. Was ist denn eigentlich die eigentliche Religion? Wo finden wir denn die Wahrheit? Niemand weiß das so richtig, was es mit diesem Gott eigentlich auf sich hat. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Religionen. Wer hat denn nun eigentlich Recht? Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Das heißt also, hört sich so ein bisschen an, wie so selbstsicher, nicht wahr? Also du hast Unrecht, ich habe Recht. Aber es ist ja auch so. Das Heil kommt von den Juden. Also die Frage, müssen wir in Jerusalem oder Gerizim anbeten, auf dem Berg Gerizim anbeten, müsste eigentlich beantwortet werden in Jerusalem. Aber so antwortet Jesus ja nicht. Denn er macht ja gerade deutlich, es geht nicht darum, auf welchem Berg wir anbeten. Das Heil kommt von den Juden. Wie wir anbeten, im Geist und in der Wahrheit, sagt er. Und deswegen sage ich die Sache mit dem roten Faden. Das hat damit Folgendes auf sich. Jesus oder Gott hat ja in dem Volk Israel seine Geschichte mit den Menschen angefangen. Das ist der rote Faden, der sich durch die ganze Geschichte Gottes mit der Menschheit hindurchzieht von Anfang an. Mit dem Adam hat es angefangen, dass er Gott nicht gehorsam war, wurde aus dem Paradies vertrieben. Und dann hat Gott immer wieder einen neuen Versuch gemacht. Dann hat es mit der Sintflut und mit dem Noah versucht. Und das hat aber auch nicht so richtig geklappt. Und dann hat er es mit dem Abraham versucht, ihn herausgeholt aus den anderen Völkern und gesagt, ich will mit dir einen neuen Weg anfangen. Das war eben die Geschichte der Juden, die da anfing. Deswegen kommt das Heil von den Juden. Das ist die Geschichte Gottes mit dem Volk der Juden zunächst einmal, aber durch sie dann auch mit der ganzen Menschheit. Und dann hat er den Mose geschickt und wir kennen diese ganze Geschichte. Und immer wieder hat er durch den Mose zum Beispiel Gesetze gegeben, durch die Propheten sie aufgerüttelt, dass sie ihrem Gott gehorsam sein sollten. Und immer wieder sind sie ungehorsam geworden und sind nicht auf Gottes Wegen gewandelt. Immer wieder ein Neubeginn, immer wieder hat Gott es versucht, durch die ganze Geschichte hindurch, durch die Geschichte Gottes mit den Menschen und speziell mit diesem Volk der Juden, ist das deutlich, wie ein roter Faden. Gott sucht sie, Gott geht ihnen nach. Er will immer wieder sie zurechtbringen, wenn sie sich von ihm entfernt haben. Nicht, dass das so nach dem Prinzip Try and Error, also Versuch und Irrtum ginge. Er hat es versucht, eben mit dem Adam, es hat nicht geklappt, und dann mit dem Noah hat es nicht geklappt, mit dem Abraham hat es nicht geklappt. Dann hat Gott eben was Neues versucht, so auch nicht. Denn Gott weiß ja, was er tut. Und darum ist es wichtig, dass wir das sehen, dass noch ein anderer roter Faden sich durch die Geschichte hindurchzieht, nämlich dieser Plan, die ganze Menschheit durch seinen Sohn zu erlösen. Schon am Anfang der Geschichte des Sündenfalls sehen wir das, wie von dem die Rede ist, der Schlange den Kopf zertreten soll und so weiter, durch die ganze Geschichte des Alten Testaments, durch die Prophezeiung, bis hin dann zu etwa Jesaja 53, wo das so in aller Deutlichkeit steht, was der Sohn Gottes vollbringen soll. Also auch dieser rote Faden zieht sich durch die ganze Geschichte hindurch. Deshalb sagt Jesus dieser Frau, das Heil kommt von den Juden. Ohne diese Geschichte Gottes, ohne diesen Plan Gottes, wie er die Menschen retten will, gibt es keine Rettung. Da können die Menschen noch so sehr sich bemühen, egal ob auf dem Berg Gerizim oder woanders auch immer, in welcher Religion auch immer, sie werden den Weg zu Gott nicht finden. Gott hat einen ganz bestimmten Plan, einen Weg, wie es möglich ist, dass wir zu ihm finden, dass wir seine Kinder werden. Darum kommt das Heil von den Juden. Das ist sein Plan. Und ich denke, jeder, der so ein bisschen über sein Leben nachdenkt, wir sind ja nun alle im Alter, wo wir auch über unsere eigene Geschichte immer wieder gerne mal nachdenken, da wird uns das auffallen, dass auch so ein roter Faden sich durch unser Leben hindurchzieht, wie Gott immer wieder mit uns geredet hat, immer wieder uns angesprochen, Bewahrung geschenkt, für die wir dann dankbar sein können, oder uns zurechtgebracht, wo wir auf Irrwegen gegangen sind, oder er hat uns Schicksalsschläge geschickt, Krankheiten vielleicht, oder irgendwelche Probleme mit anderen Leuten in der Familie oder was auch immer, was uns zur Besinnung brachte und wieder zurecht, was uns aufgerüttelt hat vielleicht, wo wir schläfrig geworden sind im Glauben. All diese Dinge sind wie so ein roter Faden, der sich durch unser Leben hindurchzieht. Und der Sinn des Ganzen ist, dass wir zum Ziel kommen, dass wir seine Kinder werden und bleiben. Nun ist der rote Faden hier, als diese Geschichte passiert, noch nicht bis zu Ende gesponnen. Jesus ist ja noch nicht gestorben und auferstanden, aber es ist trotzdem, dass diese Frau jetzt diesem Messias, diesem Christus gegenübersteht. Das ist ein Höhepunkt für sie, als sie das schließlich begriffen hat. Das ist ein Höhepunkt der Geschichte Gottes mit den Menschen. Dass Gott, der die ganze Zeit über versucht hat, die Menschen zurechtzubringen, wie so ein roter Faden zieht sich das hindurch, wie ich gesagt habe, und sie haben sich immer wieder abgewendet. Und es hat alles nichts genützt. Die Gesetze haben nichts genützt, die er durch Mose gegeben hat. Und die Reden der Propheten haben nichts gebracht. Oder jedenfalls nicht wesentlich und haben nicht entscheidend geholfen. Und da hat er sich entschlossen, seinen eigenen Sohn zu senden. Selber als Mensch auf die Erde zu kommen und Mensch zu werden, wie die Menschen, die er erreichen will, die er zurechtbringen will. Und nun steht dieser Mensch gewordene Gott vor ihr, vor dieser Frau. Und Jesus steht auch für uns und sagt, ich bin's. Ich bin's, der mit dir redet. Da musst du nicht auf irgendetwas anderes warten. Ich bin deine Erlösung. Ich bin der, in dem du Halt finden kannst und Maß für dein Leben finden kannst, der dich zurechtbringt. Die Sache mit dem roten Faden also. Und dann die Sache mit dem leeren Krug. Du hast doch nichts zum Schöpfen, sagt die Frau zu ihm. Wahrscheinlich ahnend, dass es nicht nur um das reine Wasser geht, aber zunächst ist das eine naheliegende Frage. Wie willst du mir denn aus dem Brunnen Wasser geben, wenn du keinen Krug und keinen Faden dran hast? Wie machen wir das Schöpfen? Jetzt nicht im wörtlichen Sinn, das Wasser aus dem Brunnen schöpfen, sondern eben in diesem übertragenen Sinn. Wie können wir denn dieses lebendige Wasser schöpfen? Es gibt ja oft diesen Vergleich vom tiefen Brunnen, wo wir nicht bis auf den Grund kommen oder über den wir staunen. Oder unergründeter Brunnen, wie will doch mein schwacher Geist, aber sich gleich hoch befleißt, solche tief ergründen können, singt Paul Gerhardt. Oder kennen wir dieses Märchen von Pechmarie und Goldmarie, nicht wahr? Also diese Vorstellung, das ist so tief und so unbekannt da unten, wenn man da runterstürzt, muss man in eine ganz andere Welt kommen. Und in den Märchen kommt natürlich dann auch zur Frau Holle und so. Ich kenne das, weil das bei uns da oben spielt, am Meißner, wo ich aufgewachsen bin. Also diese Vorstellung, etwas Geheimnisvolles da unten, aber da kommt man nicht hin. Was passiert da? Wie kommen wir in diese andere Welt? Was ist das für eine Welt da unten? Weil wir das nicht so wissen, wie wir mit der Welt Gottes in Berührung kommen können, da bilden wir eben solche Rituale, wie hier anbeten in Jerusalem oder eben auf dem Berg Garizim. Das ist so das Wesen des Menschen, weil wir ja nicht beweisen können, dass unsere religiösen Übungen irgendwelche Erfolge zeitigen, weil da keine Erfolgskontrolle möglich ist. In anderen äußeren Dingen ist ohne weiteres eine Erfolgskontrolle möglich. Wenn ich sage, ich nehme meine Uhr und schmeiße sie hier hin, dann kann ich sicher sein, dass sie kaputt ist oder so irgendetwas. Also wenn ich irgendetwas tue, weiß ich, was das für Folgen hat. Und so baut sich ja all unser Wissen auf. Wir wissen schon, das kleine Kind lernt, wenn ich meine Hände an den Ofen tue, dann verbrennt es und so. Also das, man lernt das, man weiß, diese Handlung hat eine bestimmte Folge. Aber in den religiösen Fragen ist das nicht so einfach. Ich kann nicht sagen, lieber Gott, lass einen 100-Markschein vom Himmel fallen und dann fällt er auch. Das geht ja nicht, wie wir alle wissen. Und diese präzise, wissenschaftliche, sagen wir mal, Folge von Ursache und Wirkung ist schon ganz bewusst auch von Gott her nicht so vorgesehen, denn dann hätten wir ja Gott im Griff. Dann könnten wir ja immer sagen, was geschehen soll, und es geschehe dann auch genau so, und dann wäre Gott nicht der souveräne Herr. Wenn wir unseren Schlüssel im Anlasser drehen im Auto, dann springt der Motor an, das wissen wir. Aber wir können so nicht Gott in Bewegung setzen. Und weil das so eine unsichere Sache ist und Gott das auch sicher nicht so haben will, so als einen Automatismus, denn dann hätten wir ihn im Griff, dann könnten wir ihn beweisen, dann könnten wir mit ihm umgehen, statt dass er mit uns umgeht. Und das ist nicht das Wesen Gottes. Weil das eben so ein gewisser Unsicherheitsfaktor ist, haben die Menschen solche Rituale entwickelt. Wenn wir das so machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Gott uns hört. Und wenn ich mich so beweise, wenn ich das und das tue, oder wenn ich eben im Tempel in Jerusalem anbete, dann hört er ganz bestimmt. Oder wenn ich auf dem Berg Garizim anbete. Das sind so Rituale, die uns eine seelische Sicherheit vorgaukeln, aber die nicht wirklich Sicherheit geben. Und deswegen sagt Jesus, weder auf dem Berg Garizim noch in Jerusalem werden die wirklichen Gottesanbeter ihn anbeten, vor den mächtigen Herrn treten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Es geht nicht um diese Rituale, es geht nicht um die Gewohnheiten. Es geht auch nicht darum, wie wir beten, ob wir unsere Hände falten oder zum Himmel heben oder auf die Knie gehen oder was auch immer. Das ist nicht das Entscheidende, sondern im Geist und in der Wahrheit ihn anzubeten. Also ehrlich, das ist mit der Wahrheit sicher auch gemeint. Wir sollen vor ihm wahr werden. Wir sollen nicht religiöse Gefühle pflegen, sondern vor ihm offen stehen und wahr sein. Und dem Geist nach, also nicht formal, nicht Rituale erfüllen, sondern mit dem Geist den Sinn erfüllen, dem Geist dabei sein und eben, das ist auch damit gemeint, also mit dem Geist, also den Geist der Sache erfassen, aber vielmehr noch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht uns klar, wer Gott ist, und der Heilige Geist lässt uns vor ihn treten. Deswegen diese Verbindung von Geist und Wahrheit, die Jesus hier und an anderen Stellen kommt, das auch so vor. Also nur durch den Geist, den Heiligen Geist, wird uns die Erkenntnis der Wahrheit geschenkt. Anders können wir die Wahrheit nicht erkennen und anders können wir auch nicht vor ihn hintreten. Woher wissen wir denn? Natürlich kennen wir die Bibel, da steht die Wahrheit drin, aber woher wissen wir denn, dass das die Wahrheit ist? Könnte ja irgendjemand sich nur ausgedacht haben. Woher wissen wir denn, dass es stimmt, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist und uns das ewige Leben schenken will? Woher wissen wir das denn? so sicher, dass es uns Halt gibt, dass wir darauf stehen können wie auf einem festen Fundament. Wir können es nur wissen durch den Heiligen Geist, den er uns gibt. Er offenbart sich uns, er schenkt uns die Gewissheit. Nicht wir haben etwas erkannt, nicht wir erkennen die Wahrheit und ordnen sie ein und denken darüber nach. Und je mehr wir nachdenken, desto näher kommen wir die Sache und plötzlich haben wir vielleicht einen Einfall, wie so eine große Erfindung und so. Ach, so ist das. Es ist keine Frage des Verstandes, den wir erkennen. So wie ein Entdecker plötzlich ein fernes Land entdeckt und da sieht er da hinten plötzlich am Horizont eine Küste und hat etwas Neues entdeckt und steckt eine Fahne auf und so. Das ist jetzt erobert worden für meinen König. So war das in den Eroberungszeiten, nicht wahr? Dass wir jetzt was erkennen, wir haben es gefunden, jetzt gehört es uns. Nein, sondern Gott kommt zu uns. Er gibt uns die Wahrheit. Er schenkt, dass wir die Wahrheit finden. Wenn wir schon als kluge Menschen, als Menschen, die wissenschaftlich arbeiten, nicht die Geheimnisse der Welt wirklich verstehen können, nicht verstehen können, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie es bei Faust heißt. Und je mehr wir erkennen, je mehr die Wissenschaftliche erkennen, ich denke etwa so an die Atomphysik etwa, da hat man gedacht, man hat jetzt ein Atom entdeckt, ach ja, großartig, weiß man, wie das kleinste Teilchen ist. Auf einmal merkt man, nee, es gibt ja noch kleinere Teilchen, die besteht ja noch aus Protonen und Neutronen und Elektronen. Und dann, jetzt haben wir es endlich begriffen. Und dann merken wir plötzlich, nein, es gibt ja noch viel kleinere Teilchen. Und dann gibt es noch die Quantenphysik und was alles. Und es geht immer weiter und man findet das Ende nicht. Niemand weiß, wie es wirklich funktioniert, geschweige denn, wie das Leben überhaupt zustande kommt. Wenn wir schon das alles nicht begreifen, wie können wir dann die andere Welt begreifen, die Welt Gottes, das Reich Gottes. Wenn wir schon diese physikalische, materielle Welt von Raum und Zeit nicht begreifen können, wie können wir denn dann ihn begreifen, der über aller Zeit und allgegenwärtig ist? Also nur der Heilige Geist offenbart uns die entscheidenden Wahrheiten. Und das macht Jesus dieser Frau deutlich. Wenn ich dir jetzt erkläre, du sollst da und da anbeten, dann ist dir nicht geholfen. Überhaupt nicht. Und was tun? Was soll die Frau jetzt tun? Was kann sie überhaupt tun? Nichts. Sich beschenken lassen. Deswegen sage ich ein Krug, nicht wahr? Die Sache mit dem leeren Krug. Man nimmt den leeren Krug, bindet ihn an einen Faden und lässt ihn hinunter in den Brunnen. Dann zieht man ihn wieder auf. Man muss noch nicht mal das Wasser da reinschöpfen oder so irgendwie. Wichtig ist, dass der Krug leer ist, damit das lebendige Wasser hineinfließen kann. Weißt du, liebe Samariterin, du bist mit so vielen Dingen erfüllt, mit deinen Männern und was alles dich beschäftigt und bist auch deine Ehre noch ein bisschen retten, soweit das noch zu retten ist und so viele Dinge beschäftigen dich. Und wenn du meinst, du könntest mal irgendwas Religiöses auch ganz gut gebrauchen, dann gehst du vielleicht am Berg Gerizim, aber wahrscheinlich ist da nie gewesen. Nimm das nicht so ernst. Was du brauchst, ist zu erkennen, dass alles füllt dich ja nicht wirklich aus. Aber du musst erkennen, dass du leer bist. Und wir auch. Erkennen, dass wir leer sind. Und dass wir von uns aus nichts leisten und erbringen können, dass wir nur leer sein können und dann beschenkt er uns, dann gibt er uns seinen Geist. Dieses Bild von dem leeren Gefäß, das mit dem Geist gefüllt wird, kommt an verschiedenen Stellen der Bibel ja immer wieder vor. Lasst euch mit dem Geist erfüllen, heißt es. Oder die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Nicht stehendes Wasser. Denn das wird faulig, sondern lebendiges Wasser will er uns schenken. Wenn wir bereit sind, wenn wir leer sind vor ihm und für ihn uns öffnen. Also, fühlen Sie sich leer? Großartig, wunderbar, die beste Voraussetzung, dass er uns beschenken kann. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst, sagt er. Allenfalls bitten können wir, sonst können wir nichts tun. Uns öffnen, uns bitten. Deswegen sagt er, wenn du betest und ich gebe dir lebendiges Wasser, dass du nie wieder Durst hast, bitten kannst du. Mehr kannst du nicht tun. Ich freue mich immer so über diese Geschichte, die steht in Lukas 11, wo Jesus da sagt, also wenn das Kind den Vater bittet um ein Ei und er gibt ihm einen Skorpion, das gibt es da gar nicht, oder ein Brot, und er würde ihm einen Fisch oder würde ihm einen Stein geben oder so. Also, und dann sagt er dazu als Erklärung, das ist ja nur ein Beispiel, als Erklärung, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also Jesus sagt das nicht, dass wir um ein Ei ihn bitten sollen oder einen Fisch oder was, sondern es geht um den Heiligen Geist. Der Vater wird den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn bitten. Ja, das die Sache mit dem roten Faden und die Sache mit dem leeren Krug. Dann käme noch die Sache mit dem lebendigen Wasser. Ich habe gedacht, ob ich vielleicht hier so ein bisschen auch was demonstriere mit dem Wasser, aber ich habe gedacht, das wird vielleicht ein bisschen zu albern. Und außerdem beschädige ich vielleicht Ihr kostbares Mobiliar hier. Also, aber Sie können sich ja vorstellen, nicht wahr? Wasser, das da fließt, das wir ausgießen können und das uns erquickt, das uns neue Kraft gibt auf unserem Weg. Es wird, wie gesagt, nicht berichtet, dass die Frau Jesus tatsächlich Wasser gab, aber vielleicht hat sie es getan. Aber sie war so getroffen von dem, was Jesus ihr sagt, dass sie ihren Krug stehen lässt und sofort nach Hause rennt, obwohl sie extra hingekommen war, um Wasser zu holen. Aber das ist jetzt auf einmal gar nicht mehr wichtig. Sie lässt den Krug einfach stehen, vergisst das Ganze, weil es viel Wichtigeres gibt, weil sie mit etwas anderem erfüllt ist als mit Wasser. Mit dem Geist begeistert ist. Und rennt nach Hause und will das all den anderen auch erzählen. Sicher, sie hat sicher noch nicht das Evangelium in seiner Fülle verstanden. Das war ja auch noch gar nicht möglich. Jesus war noch nicht gestorben und auferstanden. Und es kommt doch gar nicht darauf an, was sie verstanden hat mit ihrem Verstand. Es kommt darauf an, dass sie gemerkt hat, hier steht mir der lebendige Gott, der Mensch gewordene Gott gegenüber. Und er hat mit mir geredet. Und er will mir seinen Geist schenken. Es kommt nicht darauf an, dass wir wissen, was wahr ist, sondern dass wir selbst wahr werden. Es geht beim Heiligen Geist nicht um die Erkenntnis des Verstandes durch den Verstand, sondern um die persönliche Betroffenheit. Ich bin von Gott angesprochen. Er will mich segnen. Er will mir seinen Geist schenken. Jesus macht das deutlich, indem er zu ihr sagt, hole deinen Mann. Ja, sie will lieber theoretisieren. Also reden wir mal so über Wasser und was welche Bedeutung hat das und wie kann das sein, dass man Wasser trinkt und braucht dann kein neues mehr und so. Also ein bisschen unverbindlich, rein philosophisch irgendetwas entwickeln. Moment, sagt Jesus, hol mal deinen Mann. Also das ist der wunde Punkt in ihrem Leben. Und da legt er den Finger drauf. Und er macht damit deutlich, wir wollen uns nicht hier unverbindlich in irgendwelche Gedanken verlieren, in irgendwelche Philosophien, sondern es geht um dich ganz konkret, um dein persönliches Leben. Und das will sie zunächst mal noch nicht so akzeptieren. Sie weicht das mal aus. Also zunächst mal eine theologische Frage. Als Jesus sagt, hole deinen Mann und du hast ja 5 Männer schon gehabt und der 6. ist auch nicht dein Mann. Oh, Moment, das ist ja peinlich. Also davon wollen wir lieber nicht reden. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sag doch mal, müssen wir hier anbeten oder in Jerusalem? Also sie weicht aus in theologische Fragen. Aber das ist uns keine Hilfe, wenn wir ausweichen in theologische Fragen. Und dann spricht Jesus weiter mit ihr und dann versucht sie noch den Ausflucht in die Zukunft. Ja, wenn dann mal, ich habe das schon mal gehört, wenn ein Christus, ein Messias kommen soll, das sagt ihr ja, ihr Juden, und wir glauben das wohl auch so, der wird das alles erklären. Also da kann man jetzt lange drüber reden, wissen wir alles nicht, aber wenn er kommt, dann wird das schon geklärt. Also er will das auch in die Zukunft verschieben. Jetzt nicht. Jesus sagt, ich bin's. Ich bin ja da. Du brauchst nicht auf irgendetwas zu warten. Du darfst auch nicht auf irgendetwas warten, sondern der Zeitpunkt ist jetzt. Ich bin der angekündigte Messias. Und ich glaube, das soll uns deutlich machen, dass es in unserem Glauben nicht darum geht, sich in irgendwelche theologischen Wahrheiten zu versteigen oder irgendwelche Argumentationen hin und her zu wälzen, hat der nun recht und der nun recht, und diese Bibelauslegung und jene Bibelauslegung mache ich alles mal ganz interessant sein und auch vielleicht mal ganz wichtig, aber es geht doch darum, wie es mit mir persönlich steht, wie mein Verhältnis zu Gott ist. Ich stelle mir vor, so eine Frau vielleicht, die gerne einen Mann hätte, hat aber keinen gekriegt. Vielleicht hat sie mal einen haben wollen, aber der wollte nicht. Oder die sie wollten, die wollte sie nicht und so. Jedenfalls hat sich nicht ergeben, aber sie hätte so gerne eigentlich einen Mann. Und dann, weil sie keinen kriegt, dann liest sie immer gerne Liebesromane oder guckt sich Liebesfilme im Fernsehen an. Das ist so eine Art Ersatz. Und dann freut sie sich so, das ist so was Romantisches fürs Herz und so. Und dann stellen wir uns vor, da kommt eines Tages ein Mann, der ist wirklich an ihr interessiert und sie lernt ihn kennen und findet ihn sehr sympathisch und es entwickelt sich was. Und eines Tages steht dieser Mann mit einem Blumenstrauß vor ihrer Tür und sagt, meine liebe So und so, ich wollte dich heute Abend zum Essen einladen, Candlelight-Dinner vielleicht und so. Kommst du mit? Und jetzt stellen Sie sich vor, die Frau würde sagen, ja, im Prinzip ja, aber heute Abend geht schlecht. Heute kommt gerade Rosamunde Pilcher im Fernsehen. Also, Sie verstehen, was ich sagen will. Also, man kann sich in all solche Gedanken verlieben und so mit solchen Dingen beschäftigen, ohne dass es uns selber berührt. Wenn es aber konkret wird, wenn es mich persönlich betrifft, dann muss ich doch all diese Spekulationen und all das dahinten lassen. Da muss ich doch darauf anspringen. Da muss ich doch offen sein für das, was sich ergibt. Sie verstehen, was ich da mit sagen will. Lebendiges Wasser. Gott will seinen Geist uns schenken. Nicht stehendes Wasser, faul gewordenes Wasser, sondern lebendiges, bewegtes Wasser. Sie wissen ja, wenn das Wasser bewegt ist, da kommt Sauerstoff rein, da können sich die Bakterien nicht so entwickeln und so weiter. Das hat also einen Sinn. Und Jesus gebraucht dieses Bild von dem bewegten, dem lebendigen Wasser, um deutlich zu machen, was er uns schenkt, sein Geist, das ist nicht etwas Abgestandenes, nur eine Lehre, etwas, was man weiß oder eben auch nicht weiß, und man kann es lernen und so, und naja gut, dann hält man sich da dran. Nein, sondern etwas Lebendiges, was in uns wirkt und was frisch ist, jeden Tag neu. Die Frau lässt also ihren Krug stehen und rennt davon, um das allen zu erzählen, was sie erlebt hat. Der lebendige Gott, der durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurch versucht hat, die Menschen zurechtzubringen. Und nun ist er selber da als Mensch und steht vor mir und hat mich angesprochen und will mir Halt geben für mein Leben, will mir das rechte Maß zeigen, will mir ein Ziel zeigen. Zum Zeichen dafür, dass wir das ihr nachmachen wollen, lasse ich jetzt auch mal den Krug hier stehen, so wie die Frau ihren Krug hat stehen lassen. Vielleicht erinnert das ein bisschen dran, dass wir es auch so machen sollen, wie sie begeistert hinausgehen und anderen erzählen von dem, was er für uns bedeutet. Amen.
Herr Jesus, und wir danken dir von ganzem Herzen für dieses Bild, für diesen Krug, der nun vor uns steht. Danken dir, dass wir dir so unsere leeren Hände hinhalten dürfen an diesem Abend. Und du weißt, wie wir hier sind, du weißt, was wir mitbringen, du weißt auch, wo der rote Faden in unserem Leben ist oder nicht ist. Danke, dass du den roten Faden kennst und dass du ihn fest in Händen hältst und dass wir dir unser Leben anvertrauen dürfen und wissen, du wirst unser Leben auf einem guten Weg zu führen wissen. Wir dürfen dich bitten und darauf warten, dass du die Fäden in die Hand nimmst und behältst, dass du uns leitest auf einem guten Weg und dass du uns immer wieder begegnet als der, der unsere leeren Krüge füllt. Lass lebendiges Wasser drin sein. Lass uns erfüllt sein von dir und dem, was echt ist. Lass uns erfüllt sein und bewegt von deinem Heiligen Geist. und lass uns erfahren, was es heißt, im Geist und in der Wahrheit dich und den Vater anzubeten. Wir danken dir nun für diesen Abend, danken dir für diesen Einstieg und danken dir für alles, was du uns in diesen Tagen bereithältst. Dich wollen wir anbeten und ehren. Amen.